Ja, schönen guten Morgen zusammen. Ihr seht, ich habe der Predigt heute einen Titel gegeben aus gegebenem Anlass. Wenn ihr draußen in Stuttgart in der Fußgängerzone unterwegs wärt heute Morgen, würden die Leute fragen, ist heute irgendwie ein besonderer Tag? Dann würden die einen sagen, ja, ist doch klar, Vatertag. Und wie würdest du als Christ darauf antworten? Ich habe deshalb die Frage etwas provokant formuliert, Vatertag oder Himmelfahrt? Und ich hoffe, dass es nicht beim einen oder anderen schon zur Stirnrunzeln geführt hat. Ich kann mir so eine Frage überhaupt stellen. Also, die beiden Erinnerungskulturen mögen etwas unversöhnlich teilweise nebeneinander stehen in unserem deutschen Lande. Und ich will mal heute den Versuch unternehmen, vielleicht wäre es ja auch möglich, anzuknüpfen mit der Begrifflichkeit im Alltag, wenn man da drauf zu sprechen kommt, was ist denn heute für ein Tag? Und was du dann sagst, was andere sagen. Und vielleicht kann man das irgendwie zusammenbringen zu einem hilfreichen, guten Gespräch, in dem man schlussendlich auf Jesus zu sprechen kommt. Ich habe mal auf Wikipedia in diesem Online-Lexikon nachgeschaut, was da steht zum Thema Vatertag. Das lese ich euch jetzt einfach mal kurz vor. Und damit ist dann wohl auch einiges ausgesagt, wie die Bevölkerung wahrscheinlich allgemein darüber denkt. Was ist denn das mit dem Vatertag? Der volkstümliche Vatertag wird in Deutschland am christlichen Feiertag Christi Himmelfahrt gefeiert, dem 40. Tag nach Ostern. Er wird auch als Männertag oder vor allem in Ostdeutschland als Herrentag bezeichnet, wobei dafür die Herrentagsparty im Vordergrund steht. Seit 1934 ist Christi Himmelfahrt in Deutschland gesetzlicher Feiertag. In der DDR war der Tag nur bis 1966 und im Jahr 1990, also in der Wende, ein gesetzlicher Feiertag. Es wurden Möglichkeiten genutzt, an diesem Tag dennoch die Herrentagsparty zu machen. So bestand etwa das Recht für Angehörige von Religionsgemeinschaften, also es bezieht sich jetzt auf die DDR, ihre Festtage zu feiern, sofern das vom Arbeitgeber eingeräumt wurde oder werden konnte. Die heutige Form des Vatertagsfeiers ist Ende des 19. Jahrhunderts in Berlin und Umgebung aufgekommen und erfreut sich bei Männern immer noch großer Beliebtheit. Kernelement war die Einweihung der Jüngeren in die Sitten und Unsitten von Männlichkeit. Der Vatertag ist vor allem in Nord- und Ostdeutschland durch die sogenannte Herrenparty gekennzeichnet. Die Teilnehmer, traditionell ausschließlich männlich, jung und alt, machen dabei meist eine Wanderung oder eine gemeinsame Ausfahrt, bei der oft viel Alkohol konsumiert wird. Vatertagstour. Dabei hat man häufig traditionelle Ausflugspunkte zum Ziel oder man tourt von Gaststätte zu Gaststätte. Bei Wanderungen werden häufig Handwagen, Bollerwagen oder Schubkarre mitgeführt, um die Getränke besser transportieren zu können. Für die Ausfahrten werden meist Fahrräder, zum Teil mit Anhänger, Kremserwagen, Kutschen oder ältere Traktoren mit Anhänger genutzt. Aufgrund des erhöhten Alkoholkonsums und den häufig durchgeführten Massenveranstaltungen, hier zählen unter anderem gemeinschaftliche Ausflüge wie Grillausflüge, Ausflug an den Angelsee etc., gibt es, wenn man die Statistik betrachtet, am Vatertag erheblich mehr Schlägereien als an gewöhnlichen anderen Tagen. Laut dem Statistischen Bundesamt steigt die Zahl der durch Alkohol bedingten Verkehrsunfälle an Christi Himmelfahrt auf das Dreifache des Durchschnitts, also Vorsicht heute, wenn ihr unterwegs seid, der sonstigen Tage und erreicht einen Jahreshöhepunkt. Heutzutage wird der Vatertag häufig auch als Familienfest gefeiert, etwa um gemeinsame Tagesausflüge zu gestalten, aber auch um über das verlängerte Wochenende mit Freitag als Brückentag, der in vielen Schulen freigegeben wird, einen Kurzurlaub zu unternehmen. Das mag vielleicht ja auch der Grund sein, weshalb die Reihen heute etwas lichter unter uns sind. Nun ja, man könnte auch formulieren, Grund zum Feiern, Vatertag. Und was hat das mit Himmelfahrt zu tun? Jedenfalls, so wie dieses Verständnis von Vatertag in Wikipedia und in unserem Volk beschrieben wird, hat es freilich gar nichts mit dem biblisch beschriebenen Geschehen von Himmelfahrt zu tun. So wenig wie schwarz mit weiß, und ich denke, das ist uns recht bald klar. Ich habe es ja schon angedeutet, und dennoch ist ja die Frage, wie können wir mit Menschen ins Gespräch kommen. Wenn wir zunächst mal ganz objektiv bei der Begrifflichkeit bleiben, Vatertag, dann können wir beim Lesen der biblischen Berichte ja tatsächlich auf den Vaterbegriff stoßen, wenn Jesus von seiner Himmelfahrt beispielsweise spricht. Und dann wäre ja die Frage, können wir da inhaltlich ganz neu und wertvoll da eine Begriffsdeutung vornehmen, wenn wir mit den Menschen ins Gespräch kommen. Da können wir zunächst mal in Johannes 20, Vers 17 lesen. Jesus spricht, kündigt seine Himmelfahrt an, beziehungsweise ist sie, seine Auferstehung war schon geschehen, und jetzt ist er da im Gespräch. Da lesen wir, wie Jesus am Ostermorgen, am Auferstehungstag, also der Maria von Magdala als der Auferstandene begegnet. Die kann es kaum fassen, dass Jesus leibhaftig vor ihr steht. Und Jesus sagt ihr, rühre mich nicht an. Man müsste eigentlich besser übersetzen, also das Johannes 20, Vers 17, müsste besser übersetzen, halte mich nicht fest. Denn sie hatte ihn bereits angerührt, wie man in anderen Evangelien lesen kann. Halte mich nicht fest, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Deutet Jesus das also an, dass er nicht mehr hierbleiben würde auf Erden? Und er sagt zu ihr, geh aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria, die Magdalena, Magdala von Magdala, die geht und verkündigt den Jüngern, heißt es, ich habe den Herrn gesehen und das hat er zu mir gesagt. Also ist man mit Leuten im Gespräch, was ist heute für ein Tag? Herr Vatertag, sag ich, recht hast, da ist nämlich Jesus zu seinem Vater im Himmel aufgefahren. Da guckt er dich an und sagt, wie, ist es tatsächlich so, dass das die, deshalb man den Vatertag Vatertag nennt? Dann könntest du sagen, also ich mache das jedenfalls so. Und ansonsten hat das, was die Leute sonst mit als Vatertag feiern, überhaupt nichts mit dem christlichen Feiertag Himmelfahrt zu tun. Aber ich sage immer, Jesus ist zu seinem Vater aufgefahren, deshalb, ja, okay, dann ist das für mich der Vatertag. Und man kann doch noch weitergehen, wenn die Leute dann so fragen, dann kann man ihnen ein bisschen biblischen Unterricht geben. Ja? Kurzfassung des Wesentlichen. Zum Beispiel, Jesus machte als Auferstandene seinen Jüngern zunächst ja mal klar, dass sein Auftrag in menschlicher Gestalt hier auf der Erde nun sein Ende gefunden hatte und dass er zurückkehren würde zu seinem Vater im Himmel. Von dort war er nämlich, wie wir es in der Weihnachtsgeschichte lesen und uns jeweils jedes Jahr entsprechend erinnern, von daher vom Himmel war er gekommen und als kleines Kind durch die Jungfrau Maria in diese Welt hineingeboren worden. Er hatte als wahrer Mensch gelebt und war zugleich wahrer Gott. Er durchlebte die Entwicklungsstufen des Menschseins, so wie das jeder andere Mensch auch tut, bis zum Mannesalter. Er erlebte das Menschsein ganz real. Er hatte Hunger und Durst, er fühlte Trauer und Schmerz. Jesus hatte in seinem Erdendasein das Wesen Gottes, das Wesen seines himmlischen Vaters für die Menschen, die ihm begegneten, verkörpert und zum Ausdruck gebracht. Auf einmalige, unvergleichliche Weise. Begreifbar. Gott wurde begreifbar im wahrsten Sinne des Wortes. Menschen konnten Jesus sehen, sie konnten ihn anfassen. Und Jesus bezeugte seinen Jüngern das genauso. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Johannes 14, Vers 9. Und er hatte, nachdem die religiöse Oberschicht in Israel ihm einen künstlichen Prozess angehängt hatte, ganz real gelitten, als er gefoltert wurde, und man ihn an dieses Holzkreuz genagelt hatte. Wir erinnerten uns jetzt wieder an Karfreitag wieder daran. Er erlitt tatsächlich unsägliche Schmerzen und er starb. Und das sah zunächst ja mal völlig unverständlich wie eine riesige Katastrophe aus. Auch die Frage stand im Raum und beschäftigt bis heute viele Menschen: Wie konnte Gott, sein Vater, das zulassen? Warum hat der Vater seinen Sohn nicht aus diesem Geschehen befreit, herausgerettet, ihn davor bewahrt? Habe ich mich als kleiner Bub auch immer wieder gefragt, warum hat es Gott zugelassen? Seine Jünger, die Jünger von Jesus, seine Schüler also, die konnten das überhaupt nicht einordnen. Die waren zunächst mal völlig aus der Bahn geworfen. Aber schon an Ostern, 3 Tage später nach seiner Kreuzigung, seinem Leiden und Sterben, begegnete ihnen Jesus als der Auferstandene mehrmals, um ihnen klar zu machen, dass sein Leiden und Sterben heilsgeschichtliche Bedeutung, ja heilvolle Bedeutung für jeden Menschen im Hier und Heute haben sollte und hat. Den beiden Jüngern, die am Auferstehungstag von Jerusalem nach Emmaus gewandert waren, da unterwegs waren, denen erschien Jesus, ja, wir können das nachlesen im Lukas-Evangelium, Kapitel 24. Und die waren auch noch ganz durcheinander, die haben sich darüber unterhalten, was da jetzt geschehen war. Da können wir lesen, was Jesus ihnen sagte. Er, unerkannt als der Auferstandene, wird ihr Wegbegleiter und sie kommen ins Gespräch und er sagt, was sind das eigentlich für Geschichten, die er da miteinander verhandelt? Und sie sagen, ja, bis der eine bleibt, sie bleiben stehen, der eine sagt, bist du eigentlich der Einzige, der nicht mitgekriegt hat, was hier in Jerusalem passiert ist? Ich finde, so eine besondere Szene stelle ich mir vor, wie Jesus ihnen in die Augen geguckt hat. Und er hätte ja sagen können, doch, ich war ziemlich nah dabei bei diesem Geschehen. Ja, doch, ich weiß, was da passiert ist, besser als ihr. Und er erklärt es ihnen jetzt und das zitiert er ihnen aus dem Alten Testament, aus den jüdischen Schriften, in denen das Messias-Geschehen beschrieben wird. Unter anderem oder insbesondere jetzt gerade, was sein Leiden und Sterben betrifft. Und da sagt er ihnen in Vers 25 bis 27 in Lukas 24, und er sprach zu ihnen, o ihr Toren, also ich weiß nicht, ob das Lehrer ihren Schülern auch heute so sagen in der Schule, o ihr Toren, ein bisschen altdeutsche Ausdrucksweise, aber ihr seid ein bisschen schwer von Begriff, sagt er ihnen, ja. Zu trägen Herzens all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Die Propheten, also das, in der Geschichte Israels, immer wieder vom Messias gesprochen hatten. Nochmal. O ihr Toren, zu trägen Herzens all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben, musste nicht Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen. Hier spricht er schon von der Himmelfahrt, die noch bevorstand damals, als er mit ihnen sprach. Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Spannend finde ich das. Und etwas später, da tritt er mitten in den Kreis seiner Jünger und erklärt wieder in Vers 44, Lukas 24, das sind meine Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht im Gesetz des Mose, in den Propheten und in den Psalmen. Da öffnete er ihnen das Verständnis, sodass sie die Schrift verstanden und sprach zu ihnen, so steht's geschrieben, dass Christus leiden wird und auferstehen von den Toten am dritten Tage und dass gepredigt wird in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Fangt an in Jerusalem und seid dafür Zeugen. Also das war jetzt nochmal der kleine geschichtliche Rückblick. Es war kurz vor seiner Himmelfahrt, als Jesus das mit ihnen besprochen hatte. In den 40 Tagen nach Ostern ist Jesus seinen Jüngern mehrfach als der vom Tod Auferstandene erschienen und er hat dann sozusagen nochmal Nachhilfeunterricht unter anderem erteilt, denn er hat ja 3 Jahre lang sie unterrichtet, sie belehrt und gelehrt und aus den Schriften des Alten Testamentes zitiert, ihnen das alles erklärt, auch mehrfach von seinem Leiden und Sterben schon angekündigt, aber da heißt es immer wieder, sie haben es nicht gecheckt, sie haben es nicht geblickt, von was Jesus da eigentlich redet. Jedenfalls, er hat es ihnen immer wieder erklärt, Gottes Plan ist in Erfüllung gegangen jetzt. Jesus hat mit seinem Leiden und Sterben also die Schuld der ganzen Welt gesühnt. Er ließ die Last, die Schuld von uns Menschen, von uns allen Menschen aller Zeiten auf sich legen. Und er ist unseren Tod gestorben. Er hat unsere Strafe getragen, stellvertretend für uns. Und all das hat er aus Liebe für uns Menschen getan. Ich bin ja noch ein bisschen so im fiktiven Gespräch mit der Person in der Fußgängerzone. Und da muss man diese Geschichte ja revidieren oder überhaupt mal ins Bewusstsein bringen, damit dann Himmelfahrt auch irgendwo Sinn macht. Jesus selbst hat diesen Werdegang so beschrieben in Johannes 3, Vers 16, vielleicht einer der bekanntesten Aussagen von Jesus, die viele Menschen kennen, wird auch als das kleine Evangelium bezeichnet, Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass es seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Alle, die sich in ihm festmachen, an ihn glauben, das meint, sich festmachen in Jesus, sich in ihm verankern, sich ihm anvertrauen. Und jetzt war die Zeit gekommen, dass er wieder zurück in die für uns Menschen hier auf Erden nicht verfügbare Dimension des Himmels, des Lebens in der unmittelbaren Gegenwart Gottes zurückkehrte. Und er gab seinen Jüngern den Auftrag, von ihm weiterzusagen. Diese gute Nachricht der Liebe Gottes, die uns Menschen nicht aufgeben will, sondern die uns sucht und die Gemeinschaft mit uns wieder herstellen will, die sollen sie weitersagen. Gott liebt dich. Er will die Beziehung mit dir. Er hat die Last deiner Lebensschuld selbst getragen. All das, was dich von Gott trennen könnte. Wenn du dieses Geschenk der Vergebung aus Gottes Hand annehmen willst, dann darfst du dich im Gebet ganz bewusst an Jesus wenden. Er lebt. Er ist hier. Heute auch in diesem Gottesdienst oder in diesem Fußgängerzonengespräch. Er ist da und mit ihm kann man reden, da wo man gerade ist, ihn ansprechen. Und er ist erlebbar. Und jetzt kommt es, wenn Menschen ihn so annehmen, sich ihm anvertrauen, dann werden sie zu Gottes Kindern, sagt die Bibel. Damit das möglich sein würde, musste Jesus in den Himmel auffahren. Und das erklärt Jesus ihnen jetzt, wo er ankündigt, ich muss gehen. Sonst kann das nicht geschehen, dass Menschen zu Gottes Kindern werden können. Johannes 16, Vers 7, die Stelle möchte ich uns noch zitieren. Da sagt es ihnen Jesus, aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Er spricht vom Heiligen Geist. Wenn ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden. Die Bibel beschreibt die Himmelfahrt von Jesus als aus himmlischer Perspektive als großen Triumphzug. Jesus kehrte in den Himmel zurück als der siegreiche Erlöser, der das größte Problem der Menschheitsgeschichte gelöst hatte, nämlich die Realität von Schuld und Sünde, die uns Menschen von der Gemeinschaft mit Gott und vom Himmel ausschließt. Dieses Problem hat Jesus gelöst, als er am Kreuz ausrief, es ist vollbracht. Und im Tempel damals zerriss der Vorhang zum Allerheiligsten von oben an bis unten aus. Symbolisch ein ganz starker Ausdruck dafür, der Weg ist nun frei für die Gemeinschaft mit Gott und zu einem neuen Leben. Im Himmel wurde mit der Rückkehr von Jesus ein Fest gefeiert. Und deshalb habe ich diese Formulierung verwendet, Grund zum Feiern, Vatertag. Ja? Deshalb habe ich heute eine Krawatte angezogen, Grund zum Feiern, ist ein Festtag. An einem so besonderen Festtag kann man sich auch ein bisschen hübsch machen, was Besonderes anziehen wie in der Hochzeit. Also, Jesus, er wurde in der unsichtbaren, für uns noch unsichtbaren Welt vor Gottes Thron geehrt. Das erscheint uns so unfassbar, weil wir da an die Grenzen unseres Verstandes, unserer Vorstellungen stoßen. Im Hebräerbrief, da zitiert der Autor aus Psalm 8, Vers 5 bis 7, und der Psalmbeter, der spricht prophetisch in seinem Gebet, er spricht Gott an und spricht prophetisch Folgendes aus: Herr, du hast ihn, da spricht er von Jesus, prophetisch, du hast ihn eine kleine Zeit niedriger sein lassen als die Engel, also sein Menschsein in seiner Erdenzeit. Du hast ihn eine kleine Zeit niedriger sein lassen als die Engel. Mit Preis und Ehre hast du ihn gekrönt. Alles hast du unter seine Füße getan. Jesus, Herr aller Herren, König aller Könige. Deshalb habe ich dieses Lied vorher vorgeschlagen. Jesus, er steht über allem. Die Bibel, die erklärt uns, dass Jesus, nachdem er auf diese Weise als Triumphator bestätigt worden war, die juristisch notwendige Berechtigung erlangt hatte, sozusagen, um den Heiligen Geist auf die Erde zu senden, damit dieser in das Leben jedes Menschen kommen würde, der ihn, Jesus, als Retter annimmt. In Apostelgeschichte 2, Vers 32, da wird berichtet, wie Petrus am Pfingsttag in seiner Predigt der zuhörenden Menschenmenge erklärt, was mit der Ausgießung des Heiligen Geistes heilsgeschichtlich geschehen war. Da heißt es in seiner Predigt: Diesen Jesus hat Gott auferweckt, dessen sind wir alle Zeugen. Da er nun durch die rechte Hand Gottes erhöht ist, Himmelfahrt, Intronisation, kann man auch sagen, und empfangen hat den verheißenen Heiligen Geist vom Vater, hat er diesen ausgegossen, wie ihr hier seht und hört. Das Pfingstwunder, Ausgießung des Heiligen Geistes, war ja mit entsprechenden Manifestationen verbunden. Die Leute haben gefragt, was ist hier eigentlich los? Was passiert da gerade? Und so erklärt es Petrus der damaligen Zuhörerschaft. Im Philipperbrief, da fasst der Apostel Paulus den Leidensweg und die Verherrlichung von Jesus in ganz prägnanter Weise zusammen im sogenannten Christus-Hymnus, ein Text, der von den Christen höchstwahrscheinlich, bevor es den Philipperbrief überhaupt gab, schon immer wieder zitiert wurde, weil dieser Christus-Hymnus, dieses Lob über Jesus Christus ganz wichtige, essentielle Dinge zusammengefasst hat. Und da heißt es in Philipper 2, Vers 6, Paulus schreibt, er, also Jesus, und da zitiert er nun dieses Lied, diesen Christus-Hymnus, der damals schon bekannt war in den Gemeinden. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, das heißt, er hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, war den Menschen gleich und als Erscheinung, als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst. Also selbst erwählt ging er diesen Weg auch. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Und jetzt kommt's, Himmelfahrt. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Grund zum Feiern, Vatertag. Für Christen ist das die einzig denkbare Variante von Vatertag. Jesus ist zu seinem Vater in den Himmel aufgefahren, an Christi Himmelfahrt, wie wir das traditionell bezeichnen. Dass Jesus zu seinem Vater aufgefahren ist, das war und ist bis heute ein großer Grund zum Feiern. Jesus ist der Herr aller Herren und König aller Könige. Er konnte seinen Jüngern so sagen, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und deshalb geht hin, macht dieses Evangelium bekannt. Sie sollten von ihm weitersagen. Von ihm, der sich aus Liebe zu uns Menschen so erniedrigt hat, dass er seine göttliche Gestalt für 33 Jahre Erdendasein hinter sich gelassen hatte, um uns Menschen den Weg zur Gemeinschaft mit Gott, zur Gotteskindschaft zu öffnen. Das ist ja in der Tat ein Grund zum Feiern, auch in der Hinsicht, wie die Bibel uns das einmal beschreibt. Wenn ein Mensch erkennt, dass er ohne die intakte Verbindung mit Gott lebt und dass er durch Jesus zur Gemeinschaft mit Gott gerufen wird, dass er aufgrund dieser bedingungslosen Liebe Gottes eingeladen ist, seine Lebensschuld, symbolisch gesprochen, unter dem Kreuz von Jesus abzulegen und sich in die Arme Gottes als sein Kind schließen zu lassen. Jesus sagt dazu, dass ein Mensch, der auf diese Weise umkehrt von seinem verkehrten Weg ohne Gott, dass diese Umkehr ein Grund zum Feiern ist. Im Himmel nämlich. Ja? Jesus sagt, es wird Freude vor den Engeln Gottes sein, wenn einer kapiert und erkennt, im Glauben an Jesus finde ich neues Leben. Ich darf meine Schuld ihm bringen und er schenkt mir ein neues Leben. Er schenkt mir Vergebung und ein neues Leben. Und das ist der Zielpunkt, weshalb Jesus in diese Welt gekommen ist. Er hat gesagt, ich bin gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und wenn einer das kapiert, nur einer, sagt Jesus, dann wird Freude im Himmel sein. Vor den Engeln Gottes, und er gebraucht entsprechende Bilder in Lukas 15 mit den drei Gleichnissen vom Verlorenen, die Frau, die ihren Silbergroschen da gesucht hatte und das ganze Haus ausgekehrt, und dann findet sie ihn und dann ruft sie zum Fenster raus, Erika, ich habe ihn gefunden, wow, komm rüber, wir trinken einen Tee und feiern, das muss gefeiert werden. Also wenn man sich schon über so einen verlorenen Silbergroschen oder einen verlorenen Hausschlüssel oder Geldbeutel oder Visitenkarte, nicht Visitenkarte, aber Bankkarte, schon so freuen kann, auch im Hier und Heute, das kennt ihr alle, sagt Jesus, ihr kennt es doch, wenn was Verlorenes gefunden wird, wie viel mehr Gott sucht Menschen, die verloren sind, und Freude ist im Himmel, Party will ich ja fast sagen, wobei das zu banal fast klingt, im Himmel vor den Engeln Gottes, wenn ein Mensch das kapiert, stellen wir uns das mal vor. Grund zum Feiern. Ja. Und zu dieser Freude sind wir alle eingeladen. Jesus ruft Menschen bis heute durch solche, die ihm schon gehören, zu sich. Der Apostel Paulus, der viele Menschen zu Jesus so führen durfte, der beschreibt es im 2. Korintherbrief mal so, 2. Korintherbrief, Kapitel 5. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Es geschah, als Jesus am Kreuz starb. Da hing der, der alle Schuld auf sich genommen hatte. Er wurde zur Sünde gemacht. Und jetzt geht's weiter. Der Zielpunkt dessen ist, damit wir in ihm, in der Verbindung mit ihm, dem Auferstandenen, die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Damit wir in ihm die Gerechtigkeit Gottes würden, heißt es sogar wörtlich übersetzt. Was meint es? damit Menschen wieder so werden können, wie Gott sie sich das Menschsein vorgestellt hat. Dass er nämlich durch den Heiligen Geist in ihnen wohnend und wirkend sein Wesen zum Ausdruck bringen kann. Seine Gerechtigkeit, wie er ist, seine Liebe und sein Wesen wirksam und gestaltend in unserem Leben. Das bedeutet, Christsein heißt, nicht wir müssen uns bemühen, uns zusammenreißen, in eigener Kraft wirksam sein und es Gott recht machen wollen. Und ich sage es immer gerne so, es geht im Christsein nicht darum, dass wir es Gott recht machen sollen, sondern es geht in der Kenntnis, was Christsein bedeutet, darum, dass wir verstehen, nur einer kriegt es richtig hin. Nur einer kann es recht machen in unserem Leben. Und es ist der lebendige Gott selbst, durch seinen Heiligen Geist, wohnend und wirksam in uns, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit, die einzige Möglichkeit, damit unser Leben etwas von der Herrlichkeit Gottes, vom Wesen Gottes spiegelt in diese Welt hinein, zum Ausdruck bringt. Christsein ist nicht ein Bemühen für Gott, sondern ist seine Arbeit in einem Menschen. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir, schreibt Paulus in Galater 2, Vers 20. Das ist Christsein kompakt im Wesentlichen zusammengefasst. Das bisher Gesagte könnten wir jetzt nochmal in der Weise zusammenfassen. 6 Punkte habe ich da für mich notiert, in aller Kürze. Erstens also nochmal, Jesus Christus ist der Sohn Gottes, ist Gott selbst und war in Menschengestalt auf dieser Erde. Zweitens, er zeigte, wie Gott wirklich ist. Menschen können durch Jesus begreifen, wie Gott von seinem Wesen her ist. Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Drittens, Jesus ging den Weg des Leidens und in den Tod, um uns Menschen von unserer Schuld und Trennung von Gott zu befreien. Viertens, an Ostern ist er auferstanden, Auferstehung. Der Tod konnte ihn nicht halten. Sein Vater hat ihn auferweckt. Jesus lebt. Fünftens, er fuhr auf in den Himmel. Dort wurde er in göttliche Herrlichkeit und Macht als bestätigter Erlöser und Triumphator über Tod und Teufel eingesetzt. Das war im Himmel Grund zu großem Feiern. Jesus wurde in der unsichtbaren Himmelswelt als der Herr aller Herren und König aller Könige geehrt. Und nun, sechstens, er kann und soll als Retter von Menschen ausgerufen, sprich verkündigt werden. Und er soll von den Hörern angerufen, bewusst angenommen werden, solchen, die ihn als den Herrn ihres Lebens anzunehmen bereit sind. Und damit ist für mich noch ein weiterer Gedanke zum Begriff des Vatertages gegeben. Jeder, der sich im Gebet an Jesus wendet und Vergebung erfährt, der bekommt ein neues Leben. Er wird Gottes Kind und kann damit zu Gott Vater sagen. Das ist ein erlebbarer, unvergesslicher, unbeschreiblich wertvoller Vatertag. Ja, wenn man zu Gott von Herzen Vater sagen kann und darf. Denn damit ist die Grundlage für eine völlig neue Lebensweise gegeben. Unser menschliches Leben, ich habe es vorhin in der Beschreibung schon etwas angedeutet, wird dann vom Herzschlag, ja von der Liebe Gottes selbst geprägt, die in unser Leben fließt. Und das bedeutet so unendlich viel für einen Menschen. Wer zum Beispiel als Mann Gott als Vater kennenlernt, der lernt von ihm auch kennen, was wirkliche Vaterschaft bedeutet. Der wird erst recht fähig sein, Vater sein, in einer Ehe und Familie zu leben. Man könnte das auch so zum Ausdruck bringen, ohne die Liebe und Realität Gottes in unserem Leben sind wir letztlich unfähig und orientierungslos in der Frage nach gelebten Werten in Familie, Ehe, Erziehung und Vorbild sein. Wenn aber die Liebe des himmlischen Vaters in unser Leben kommt, werden wir in echter Weise sensibel für die Bedürfnisse von anderen und können damit erst so leben, wie es in Gottes Augen richtig ist, weil er selbst in uns der Wirkende ist. Man spricht ja von Empathiefähigkeit von Menschen und dass Empathiefähigkeit bei uns Menschen dann vorhanden ist, wenn wir in den ersten, insbesondere in den ersten 3, 4 Jahren elterliche Geborgenheit und Harmonie erfahren haben. Ja? Kinder, die das entbehren mussten, für dieses schwierig, sich in andere hineindenken zu können. Ich könnte das jetzt hier nicht länger entfalten, aber das sind eigentlich Dinge, die weiß man aus der von der wissenschaftlichen Seite her auch. Das ist nötig, damit Kinder diese Grundgeborgenheit erfahren. Und manchmal denke ich, meine Mama hat immer gesagt, mein Tobias ist mein Schmusepeter. Ja, also ich war ein Verschmuster. Ich habe die Mama in den Arm genommen. Ich habe gesagt, Mama, niemand hat so feine Ohrläppchen wie du. Ja, und ich habe sie umarmt und sie hat mich gemocht und hat mir diese Wärme und Nähe gegeben. Und da denke ich immer wieder dran, vielleicht liegt es daran, dass ich so ein bisschen sensibler geworden bin, der beschenkt wurde mit dieser Fähigkeit, auch mich in andere hinein zu versetzen, mitleiden zu können. Aber es hat auch sehr viel mit Stabilität zu tun. Diese Grundgeborgenheit brauchen wir für eine gesunde Entwicklung. Da sehen wir schon, wie viel eigentlich kaputt ist in vieler Kinderherzen. Aber ich habe es gerade eben gesagt, wer die Vaterliebe Gottes erfährt durch den Heiligen Geist, bin ich überzeugt davon, dass bei dem noch etwas heil werden kann und er von dieser Erfahrung her plötzlich das geschenkt bekommt, was er in seiner Kindheit vielleicht entbehren muss. Da muss ich schon manchmal dran denken, ja, wie soll ein Leben, ein Kinderleben, das so schwierige Erfahrungen schon in den ersten Jahren seines Lebens machen musste, wie kann das wieder heil werden? Ich denke immer wieder an Epheser 3, Vers 14, wo Paulus sagt, ich beuge meine Knie vor dem Vater, der rechte Vater ist, über alles, was Kinder heißt, im Himmel und auf Erden. Und da bin ich überzeugt, dass wenn Menschen diese Erfahrung der Liebe Gottes durch den Heiligen Geist machen, dass sie da etwas bekommen, was sie vielleicht in der Kindheit von ihren Eltern nie bekommen hatten. Ich bin auch überzeugt, dass wenn jemand zum Glauben kommt, dass er darum beten darf, lieber Herr Jesus Christus, lass mich diese Liebe tief und tiefer erfahren, so wie Paulus es gebetet hat. Ich beuge meine Knie vor dem Vater, der rechte Vater ist über alles, was Kinder heißt. Dass wir selbst und das andere, die wir vielleicht seelsorgerlich begleiten, diese Erfahrung machen dürfen. Die Liebe Gottes, sie sprengt alle Vorstellungen und macht ein Leben heil. Diesem Heiland dürfen wir uns anvertrauen. Ich möchte mit einem Gedanken abschließen noch, der ganz bedeutend ist im Blick darauf, wenn unser Leben hier auf der Erde endet. Ohne Jesus und ohne, dass wir Kinder Gottes geworden sind, den himmlischen Vater kennenlernen und erfahren haben, kann unser Sterben auf Erden nur, ich sage es mal ein bisschen drastisch, aber nicht ich habe diese Formulierung erfunden, kann unser Sterben hier auf Erden nur ein Highway to Hell sein. Also das drückt ja diese bekannte Hardrock-Band AC/DC in einem Titel aus, Highway to Hell. Schrecklich eigentlich. Aber Gott will uns im Himmel haben. Er will uns nicht auf dieser Autobahn zur Hölle lassen. Er will uns im Himmel haben. Mit Jesus werden im Augenblick unseres Sterbens unsere persönliche Himmelfahrt auf dem Highway to Heaven erleben. Wer Jesus gehört, der hat jetzt schon Grund zum Feiern. Aber wenn er hier auf Erden sein leibliches Dasein beendet, dann steht ihm die unmittelbare Begegnung mit Jesus und dem himmlischen Vater bevor. Und wenn Jesus vor unserem leiblichen Ableben zur Entrückung in den Wolken kommt und uns von dieser Erde wegnimmt, wie Paulus es im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 4, Vers 17 beschreibt, da schreibt er, danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, auf den Wolken in der Luft dem Herrn entgegen, und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. Die Engel haben ja die Jünger, die da standen und Jesus zusahen, als er da in den Himmel aufgehoben wurde, haben sie ihm nachgeschaut, und die Engel sagen, was schaut ihr hinterher? Dieser Jesus wird wiederkommen, so wie ihr ihn jetzt gen Himmel fahren seht. Also darauf bezieht sich der Paulus auch, können wir sagen, Himmelfahrt für uns Christen per U-Bahn oder per Aufzug, hat es einmal jemand gesagt. Per U-Bahn, falls wir noch sterben, per Aufzug, wenn Jesus zur Entrückung kommt. Jedenfalls, ganz egal, dann gibt es erst recht Grund zum Feiern, denn die Bibel deutet dies in wunderbarer Weise an. Schmerz und Seufzen werden entfliehen, Freude und Wonne wird sie ergreifen. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, kein Leid, kein Schmerz, kein Tod mehr wird sein, sondern vollkommene Liebe, unbeschreibliche Freude in unbeschreiblicher Lichtherrlichkeit und Gemeinschaft mit dem Vater und seinem Sohn Jesus Christus. Was wird es sein? So ein altes Lied. Welch ein Tag wird es sein, wenn wir Jesus sehen? Welch ein Tag wird es sein? Ich wünsche es jedem, der es noch nicht erlebt hat und nicht Gottes Kind ist, noch nicht von Herzen Vater zu Gott sagen kann, dass wir unseren persönlichen Vatertag und Grund zum Feiern, aber auch einmal unsere ganz persönliche Himmelfahrt erleben dürfen, weil wir Jesus Christus als unseren Retter angenommen haben, weil wir uns im persönlichen Gebet und persönlicher Hinwendung zu ihm gewandt, ihn um Vergebung unserer Schuld gebeten haben, in der Gemeinschaft mit ihm das ewige Leben empfangen haben. Ich weiß nicht, heute sind vielleicht auch Menschen unter uns oder schauen online zu, die diesen Schritt in die Gemeinschaft mit Gott noch nie getan haben. Ich lade dich ein, Jesus Christus anzunehmen. Das geht ganz einfach, auf eine Weise, indem du mit ihm ins Gespräch kommst. Beispielsweise, dass du ihm sagst, im Gebet sprichst ganz bewusst, Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du auch für mich am Kreuz gestorben bist. Ich will das Geschenk deiner Vergebung gerne annehmen. Bitte vergib mir alles, was schlecht und schuld in meinem Leben ist. Reinige du mich und komm du bitte in mein Leben. Du sollst der Herr meines Lebens sein. Ich will dir gehören im Leben und im Sterben. Wenn du das noch nie getan hast, mach es. Ich will dich ermutigen, und wenn ich dich unterstützen darf, für diejenigen, die heute hier sind, da bin ich gerne bereit, auch für das helfende Gespräch. Ich wünsche dir jedenfalls Gottes Segen und dass du von Herzen zu Gott Vater sagen kannst, dass du deinen persönlichen Vatertag erleben darfst, ein wirklicher Grund zur Freude und zum Feiern. Amen. Wollen wir noch miteinander beten. Lieber Herr Jesus Christus, wir wollen dir herzlich Danke sagen, dass du auf diese Erde gekommen bist, dass du Mensch geworden bist, um uns Menschen zu Gottes Kindern zu machen, damit das möglich ist für alle, die sich dir anvertrauen. Ich danke dir, dass du in den Himmel aufgefahren bist nach deinem Leiden und Sterben und dass du den Heiligen Geist gesendet hast, damit wir wirklich zu Gottes Kindern werden können. Ich danke dir, dass wir diese gute Botschaft von dir noch weitersagen dürfen, und wir beten darum, dass du uns Begegnungen schenkst mit Menschen, die dich noch nicht kennen, dass du ihre Herzen vorbereitest, dass du auch uns vorbereitest und befähigst, ihnen die gute Botschaft von dir weiterzusagen, sie mit dir zu konfrontieren. Wir bitten dich. Und danke, dass du es gesagt hast, ich bin gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist, und dass du das heute noch tun willst, bis du kommst. Wir danken dir dafür, dass du heute noch Menschen rettest und Wunder tust. Amen.